Gespräche, der News-Podcast über Oldtimer.
Jetzt quatsche ich schon ins Intro rein, weil ich sagen wollte, dass ich heute die Begrüßung machen möchte. Und das tue ich an der Stelle. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rückspiegel-Podcast. Und es ist wieder soweit. Draußen im Radio hören wir unser Weihnachtslieblingslied. Last Christmas I gave it my heart, but the very next day. So, und ich habe diesen Lars hier sitzen. Ne? Man fragt sich immer, wer ist das? Last Christmas. Er sitzt heute hier. Herzlich willkommen, mein lieber Freund Lars.
Ja, Mackie, das war doch meine Einleitung mit Gesang. Unerwartete Talente schlummern offensichtlich in dir. Nächstes Mal, glaube ich, musst du ein Ticket buchen zur SEMA und dann mit uns in die Cat Meow Bar auf dem Alt Vegas Fairmont Street einmal deine Talente ausleben, ne?
Du meinst, ich habe noch eine zweite Karriere vor mir. Ich dachte eher, es ist der Abgesang. Aber gut, also wenn es dir gefallen hat, wir können gerne noch mal einstimmen sozusagen.
Mal, wenn mich einer gefragt hätte, kann Mackie singen, hätte ich gesagt, ich glaube nicht. Aber so schlimm war es jetzt gar nicht. Also für einen Karaoke-Abend reicht es definitiv.
Ich glaube auch. Ja. Und jetzt denken alle schon, wir sind genauso hackevoll, wie man das in einer Karaoke-Bar da ist. Aber nein, vor uns steht nur ein Glas Wasser. Aber wir sind gut vorbereitet. Wir haben auch etwas anderes vor uns liegen. Was hast du denn vor deiner Nase?
Ich habe diesmal die Youngtimer, die 6,50 Euro kostet, von der Motor Classic. Ne? Also Motor Classic Youngtimer, aber es steht ja sehr dick Youngtimer drauf. Ich weiß gar nicht, ob man dieses Motor Classic so präsent hat. Ja, warum? Da steht provokative Überschrift, deshalb habe ich die Zeitung aus dem Regal genommen. Da steht V6 besser als V8, Fragezeichen. Das fand ich.
Man könnte jetzt schon wieder denken, wir haben uns abgesprochen. So viel dazu.
Ach so? Ne, haben wir aber nicht. Ich habe tatsächlich nicht gesagt, welche Zeitschrift ich habe. Und dann ist ein Bericht drin, auch auf der Titelseite, der Talbot Matra Rancho, der wird ja Talbot geschrieben, aber das wird, glaube ich, Talbot
würde ich sagen, genau.
Rancho ausgesprochen, Rancho. Ja, das ist einfach ein seltenes Auto, finde ich schön, dass sie das mal mit reinmachen.
Welcher dann, Film?
Bitte?
In welcher Film?
Film weiß ich nicht.
La Boom, die Fete.
Oh, da bin ich zu jung.
danke. Ich verstehe schon. Nee, da hat.
Den durfte ich doch nicht gucken.
Der Vater, der Sophie Monceau, die Hauptrolle gespielt hat, der hat den Rancho gefahren.
Da merke ich mal wieder, das ist ein Fehler. Wie gesagt, ich war letzte Woche in Las Vegas, weil da war diese SEMA, die amerikanische Automechaniker, wenn man so will. Und in SEMA, oder in Las Vegas besser gesagt, gibt es ja ein Filmautomuseum, wo ich es mal wieder nicht hingeschafft habe, und das ist, das ärgert mich jetzt noch mehr.
Wirst du uns wieder nicht drüber berichten, was da für Autos stehen?
Ich weiß es nicht, ich habe es nicht geschafft. Ich muss da ja arbeiten, das ist das Problem. Ich habe einen ziemlich strammen Tag. Was noch drin ist, ist Creme 21. Das ist ja ein Club, markenoffener Club, der auf Oldtimer-Messen auch immer sehr lebhaft ist und eine coole Truppe ist irgendwie. Ich habe die auch schon ein paar Mal auf der Oldtimer-Messe in Bremen als Nachbarn gehabt. Das hat immer viel Spaß gemacht. Finde ich cool, dass da ein Bericht drin ist. 1000 Kilometer durch Deutschland sind die gefahren mit ihren Autos.
Aber das ist doch eigentlich wirklich ein Sponsor von der Oldtimer Rally. Es gibt doch das Produkt Creme 21. Das ist doch wie die aus Beiersdorf in Blau. Und Creme 21 ist orange.
Ist das so?
Das frage ich dich gerade. Du hast den Artikel gelesen, nicht ich?
Ich habe den Artikel nicht
komplett. Ich kenne die Creme 21 als feuchtigkeitspflegende Hautcreme. Und ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz so firm.
Hautcreme, ja, das stimmt. Aber es ist, ich kenne die ja jetzt nur als die Rallye-Jungs, ne? Creme 21 Youngtimer Rallyes organisieren die. Aber du hast recht, das ist tatsächlich auch eine Creme.
Also da kommt es, glaube ich, her. Und die haben das.
Creme 21 Original Hautcreme mit Pro-Vitamin B5. 250 ml kosten 2,95.
Und die haben das sozusagen wieder aufleben lassen oder haben das für ihre Rallye benutzt als Marketing-Gag, wie auch immer. Also wie ich kenne das vor allen Dingen als Rallye-Creme 21.
Ich kenne nur den Club und den mag ich, weil die immer gute Stimmung machen auf Messen und gut drauf sind und markenoffen sind und also alles, was man so will. Ne?
Gut.
Wie auch immer. Ja, was hast du denn?
Ich habe die Motor Classic aus dem Hause Automotor und Sport, Ausgabe Dezember 24. Und da ist ganz groß drauf Luxus und Leistung. Und da ist der W109 abgebildet als 8-Zylinder.
Ist das kausal oder ist das?
Bitte?
Ist das kausal, ja? Luxus und Leistung und W?
Das ist eine gute Frage. Hier passt es jedenfalls zusammen und da reden wir dann gleich mal über einen dicken 8-Zylinder. Genau. Ansonsten.
Dann reden wir mal über die V6 hier.
Ja, siehst du, ne? Als hätten wir uns abgesprochen. Ansonsten auch ein toller Artikel über einen Z4 im Vergleich zu einem Triumph TR4. Also für mich zwei Fahrzeuge, wo ich nie auf die Idee kommen würde, die zu vergleichen, aber Z4 finde ich ganz spannend. Vom Goodwood Revival Meeting, toller Bericht. Und ja, bei den Luxus- und Leistungsautos ist auch ein Auto drin, worüber wir ab und zu mal gesprochen haben, der Audi V8, der erste, also der Vorgänger des A8 sozusagen. Also jede Menge toller Berichte und ich habe sie noch nicht mal durch. Aber ich habe es mir vor allen Dingen gekauft wegen des W109. Eingefleischte Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts wissen ja, dass ich ein Faible für den 108er habe, der baugleich ist zum 109. Der 109 ist halt die Langversion mit den großen 8-Zylinder-Motoren drin als 300er und der W108 sind die kleineren Motoren, wie zum Beispiel der 280er und so ein Fahrzeug darf ich auch bewegen. Ist das meine Wahl gewesen? Ging gar nicht anders.
Ja, also was haben wir hier für 6-Zylinder? Die haben hier einmal den, das ist halt eine Youngtimer-Zeitung, deshalb ist hier eben auch ein Golf 4 dabei, der noch keinen Oldtimer-Status hat, aber er geht ja auf dem Weg dahin und wird, glaube ich, ein ganz interessantes Oldtimer-Fahrzeug, zumindest der R32. Ne?
Ja.
Der ist hier abgebildet. Das war ja ein Kraftpaket, als ich so anfing, Auto zu fahren, war das war ja der Knaller damals, ne? Ein Golf mit dieser Motorisierung. Ja. Das war schon sehr schön, genau. Dann haben sie einen Jaguar S-Type mit dem V6 hier drin, Alfa Romeo, den 166er, 3.0 V6. Finde ich auch ein sehr schönes Auto, wenn es nicht so anfällig wäre. Also es ist ja doch eher, also entweder hat man einen guten Draht zu einer Werkstatt oder man hat eine eigene, ne? Sagt das man ist ja immer so ein bisschen. Dann ist da ein Honda NSX drin.
Oh, schön.
Ja. Und ein Audi Coupé 2.8 EV6. So, die Autos haben sie da miteinander verglichen. Und was ich schön finde, was sie wirklich gut gemacht haben, sie haben also jedem Auto eine Doppelseite gewidmet und gehen die sehr detailliert durch. Und das finde ich ganz gut, beziehungsweise ist teilweise also auch mal 4 Seiten und dann gibt es so eine Überblicks, also Karosserie-Check, Technik-Check, Preise, da wo die so liegen. Und was der mal gekostet hat? Neupreis? Kannst du das?
Das war
bei der Markteinführung?
Das war schon, ich will jetzt nicht sagen Supersportwagen, aber das war schon ein
Ich sag's mal, es war 135.000 D-Mark.
Ich hätte jetzt gesagt über 100, ja. 135 hätte ich nicht gedacht, ist echt ein bisschen viel, aber das war so Kategorie Supersportwagen.
Als ich das gesehen habe, dachte ich, echt? Ist auch viel Geld, ne? Oder für einen.
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle.
Für einen Honda jetzt auch. Oder?
Ja, aber.
Ich da Honda Unrecht, will ich
der nicht. Der hat doch auch entsprechende Leistungswerte gehabt.
Also ja, was schon. Ja, das schon. Aber trotzdem ist das natürlich. Ja, trotzdem ist es viel Geld, ne?
Was hat er gehabt an Leistung?
Ja, also was haben wir denn hier? Da gab es also ein wassergekühlter Sechszylinder, V-Motor quer vor der Hinterachse eingebaut, dann die Bohrung, Hubraum ist knapp 3 Liter.
Ich schätze, so 270 PS hat er gehabt.
274 PS, genau.
Ja, siehst du.
Bei 7300 Umdrehungen, muss man auch sagen. Also der schießt dann ganz schön hoch, hatte 285 Newtonmeter, was für damals gut war. Bei 5500 Umdrehungen, das wäre heute jetzt, da wird es jetzt kein irgendwas vom Teller ziehen, aber damals war das, glaube ich, ganz gut, 285 Newtonmeter, genau. Und
wenn wir von damals reden, dann ist das Ende Baujahr der 90er, ne?
Ja, 90, Baujahr 90.
90 sogar, okay, Anfang der 90er.
Markteinführung ist Baujahr 90 und 90 war natürlich schon ein Sechszylinder mit 274 PS schon.
Ja,
schon,
überleg mal.
Schon schön, ne?
Der wird auch deutlich über 250 gefahren sein. Also glaube ich schon, diese Auflage, dass die Fahrzeuge, diese selbsterlegte Auflage, dass die Fahrzeuge nicht schneller als 250 fahren, ist ja auch nur in Deutschland der Fall gewesen. Und Ausländer haben es ja nicht gehabt.
Bei solchen Werten. 270, hast recht. Ich musste es nur eben kurz finden.
Und der hatte so einen richtig breiten, flachen Hintern mit einer dicken Theke hinten drauf. Da kann
ja,
ich
war so, na, die Theke war so, also das haben die schick gemacht. Also die ist ja so, die ist nicht so aufgesetzt, sondern die ist so in das Thema mit eingebaut. Also die Beleuchtung zieht sich ja auch ein bisschen in die Theke rein. Ja,
genau.
Und so, nee, das ist schon, das haben sie schon gut gemacht. Oder sieht von hinten deutlich
auch
cooler aus als von vorne jetzt, ne?
Beeindruckender. Von vorne ist relativ beliebig.
Ja, genau. Mit den Klapplampen auch, ne?
Ja, okay, das ist ja schon mal gut. Also Klappscheinwerfer ist ja immer schon mal ein Indiz für ein schönes Auto. Aber Vergleich Front zu Heck, das Heck gewinnt auf alle Fälle. Ja, und die meisten werden den nur von hinten gesehen haben.
Ja, es sei denn, man ist halt den Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V gefahren.
Okay.
Weil dann hatte man noch ein bisschen mehr Hubraum, also dann war man schon noch dichter an den 3 Litern dran und hatte 220 PS, aber allerdings nur bei 1510 Kilo.
1510 Kilo ist für heutige Verhältnisse nicht viel.
Nee, das ist nicht viel.
Aber ist jetzt auch nicht wenig, würde ich sagen.
Nee, wobei man sagen muss, der Honda hat tatsächlich nur 1362 gewogen.
Boah.
Ja, also der war noch mal leichter. Ja.
Und du redest vom 164er oder 166er?
166.
Das war der erste, der so ein bisschen aerodynamischer wirkte, ne? Also alles so ein bisschen rundlicher. War so ein bisschen
keilförmig. Der hat dieses, wie nennt man das, wenn er vorne so niedriger ist? Nein, da gibt es auch einen Namen für, ne?
Ja, keilförmig.
Also hat so eine dynamische, also die nennen es hier dynamische Silhouette, ne?
Das Walter ist total Villa aerodynamisch.
Die
ne?
dynamische Silhouette. Ja, es ging so in die Aerodynamik-Richtung, genau.
Davor waren die doch eher kantig, die Alphas.
Ja. Er hat hier nochmal, als Alternative haben sie nochmal den 760 GLE, also den Volvo Coupé. Das ist natürlich auch nicht so ganz dynamisch mehr von der Silhouette, aber natürlich vom Motor her, das ist natürlich vergleichbar. So, das ist sehr spitze gefahren. 72 Liter Tank, das ist ja schon mal gut. Der andere, der hatte nur 60 Liter.
Braucht er aber auch, oder?
Der hatte nur, ja, aber der Honda hat nur 60 Liter Tank.
Okay.
Ja. Der hat 265 Newtonmeter bei 5000 Umdrehung und dann hat er, ja, 220 PS bei 6300 Umdrehung. Schon nicht, das ist schon gut. Wassergekühlter, 6 Zylinder auch.
Also den Alpha.
Grad vorne quer.
Den Alpha habe ich in Erinnerung, weil er wirklich der erste war von Alpha, der dann so aerodynamisch war. Hinten diese mandelförmigen Rücklichter, alles ganz in Rot, also einfarbig.
Genau.
War auch neu damals. Und den fand ich
immer sehr schick. Der war schick von innen und außen.
Ist Italiener er halt, ne?
Ja, aber auch von innen ist er sehr schick, ne? Also das ist schon schickes Auto. Und Markteinführung 98 und gerade mal 69.960 Euro.
Ja, kriegst du einen halben Nissan.
Honda.
Honda, Entschuldigung.
Macht nichts. So, der nächste, Audi Coupé 2.8 V6.
Frage, das ist doch das Coupé, was so aussieht wie der erste Audi 80, oder?
Ja.
Ist von vorne Audi 80, Rückleuchten Audi 80, aber halt Coupé, ne?
Ja,
was sie halt dann nicht Audi 90 genannt haben oder so, sondern einfach nur Coupé.
Der wurde nur Coupé genannt, genau. Ja. Und die Cabrio-Variante gibt es ja auch, die wurde ja auch nur Cabrio genannt.
Aber die Cabrio-Variante war auf Basis des Audi 80, ne?
Ja.
Also zwar Zweitürer, aber Vorgänger vom A4.
Ja, richtig.
Cabrio, ne?
Ja, ja, genau.
Mhm. Sehr schick. Apropos Audi.
Weil der so gerade gezogen ist. Ja, aber wie findest du den Audi Coupé? Ist das Auto für dich?
Nee.
Nicht, ne? Habe ich mir gedacht.
Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt öfters den Audi 80 gesehen. Aktuell.
Ja.
Also was ist denn das? Wie heißt denn der dann? B...
Das ist der B3. B3 muss das sein, ne? Bei der B4 ist ja schon der. Nee, der B4 ist auch noch ein Audi 80. B4.
B4, okay. Und den habe ich jetzt ein paar Mal gesehen auf der Straße im Alltag. Den finde ich echt. Den finde ich echt schick.
Echt?
Ja. Also früher hat man ja gesagt, Rentnerauto und da ist hinten Hut auf der Ablage oder die gehäkelte Klopapierrolle oder was auch immer.
Immer langsam dicht daran, ne?
Aber ich finde den echt vom Design her schön. Und wenn der gepflegt ist, muss ja jetzt nicht ein S4 sein, aber den finde ich schon schick. Besser als das Sportcoupé.
Ich finde immer noch den Audi 100 Coupé, also... Das ist einer der schönsten Audis neben dem Quattro.
Das ist eine andere Liga.
Cool-Status hat. Ja, okay, dann sind wir uns da. Ja, da sind wir uns einig.
Der ist älter und ist dann eckig und das ist genauso wie mit dem Alpha. Und der Audi 80 ist ja dann eher aerodynamisch rund und auch mit diesen großen Rückleuchten hinten so hochkant stehend. Also die Rückleuchten sind nicht hochkant, aber so diese Farbunterteilung, ne? Blinker, Rückwärtsgang und dann was rot ist. Das sind ja so senkrechte Streben, sage ich mal.
Das ist
ich finde den echt schick.
Das ist so. Ja, also die Variante hier, wie der Name schon sagt, Coupé 2,8e, also der hat eben knapp 2,8 Liter bei 174 PS, also zu den anderen beiden bisschen weniger Newtonmeter, hat er 245 bei 3000 Umdrehungen, das finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und der wiegt gerade mal 1300 Kilo.
Ja, das ist es halt dann. Ne?
Der ist echt leicht. Ja. Ne? Ja.
Aber und, natürlich auch kleiner.
54.000 Mark hat der, oder 54.000 Mark hat der bei Markteinführung 91 gekostet. Also die Hälfte, nee, weniger als die Hälfte von dem Honda. Ne?
Aber das ist halt auch kleiner als der Honda. Ne? Also wiegt genauso viel, aber kannst ja nicht vergleichen, kriegst ja weniger Auto.
Na, nutztechnisch hast du natürlich von so einem Audi mehr als von so einem Honda, ne?
Ja, weil du Kofferraum hast, aber so vom Satten auf der Straße liegen, kommst du mit dem Honda, glaube ich, besser an als mit dem Audi.
Ja, das ist klar.
Aber ganz kurzer Exkurs zu Audi. Ich habe was ganz Schlimmes gesehen.
Was hast du ganz Schlimmes gesehen?
Ja, Audi, also andersrum. In China ist es ja so, dass deutsche Hersteller dort nicht selber produzieren dürfen. Sie müssen dort ja eine Kooperation mit einem chinesischen Unternehmen eingehen.
Ja.
Damit sie dort vor Ort, um die Zölle zu umgehen, produzieren und verkaufen dürfen. Und aber Audi hat
nicht nur Zölle umgehen, dass man einfach auch wettbewerbsfähig ist auf dem Markt. Ne? Man kann ja nicht zu unterschiedlichen Bedingungen produzieren, das funktioniert ja nicht. Also ich glaube schon, es ist schon sinnvoll, wenn man jetzt ein Land in dieser Größenordnung erschließen will, dass man da vor Ort produziert. der Staat China macht es ja auch richtig, dass er die Leute zwingt, dann das über staatlich geführte Firmen. Naja, wir sehen ja gerade, was so passiert. Ne?
Ich wollte gerade sagen, wie auch immer, wir machen mal an der Stelle auch Cut, weil nachher kommst du noch mit der Ampel an und meinst jetzt aber nicht die, die am Straßenrand steht, sondern ich habe hier Kedos auf.
Ach, Politik. Wir wollen hier über schöne Sachen reden.
Richtig.
Und egal, wie es in der Politik läuft, Autos sind immer schöner als die.
Genau. Und was ich sagen wollte, Audi hat jetzt eine Kooperationsfirma in China gegründet, ja. Die nennt sie Audi, mit dem Wort Audi in Großbuchstaben geschrieben. Ja. Soweit so gut, marketingtechnisch finde ich das gar nicht mal so verkehrt, weil du den Namen halt weiterträgst und eigentlich fällt es nicht auf. Und die haben eine Konzeptstudie vorgestellt, natürlich ein Elektroauto, wir wollen jetzt gar kein Elektroauto-Bashing machen, aber da sind vorne nicht mehr die Audi-Ringe drauf. Es steht Audi ausgeschrieben drauf.
Aha.
Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Also nimm von dem Auto die Markenbezeichnung weg. Du erkennst sowieso nicht, dass es ein Audi ist. Das kann alles Mögliche sein. Da ist kein Single-Frame-Grill, da ist keine Lichtgrafik, die irgendwie an Audi erinnert, gar nichts. Und dann machen sie selbst noch die Ringe weg. Das ist etwas, das ich nicht verstehe. Da baut man sich über Jahrzehnte eine Marke erfolgreich auf. Muss man überlegen, woher Audi ja kommt.
Ist das ein Auto, was man kaufen kann, oder ist das ein Konzept?
Das ist noch eine Studie.
Ja, gut,
ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die heißt, aber komm, das wird natürlich.
Wie heißt Mackie, gefällt sie nicht.
Ja, ob sie mir gefällt oder nicht, sei mal dahingestellt. Es geht jetzt einfach um die Diskussion, wie geht man mit einer Marke um? Das ist genauso wie Smart, die nicht mehr Smart ist als Marke, sage ich mal. Und Mini genauso. Also wie können Mini-Fahrzeuge heutzutage noch den Namen Mini tragen? Hast du mal ein Mini gesehen? Das sind Maxis, aber keine Minis. Und genauso machen die das hier mit Audi auch. Die machen in meinen Augen die Marke kaputt. Ich finde es schön, wenn sie halt sagen, okay, das Unternehmen in China heißt halt auch Audi, aber auf die Ringe zu verzichten, ja, Mercedes verzichtet dann in Zukunft auf den Stern oder was? Ich kapiere das nicht. Und du bist auch sprachlos.
Ja, ich gucke gerade bei Google, ob ich das irgendwo finde, aber ich finde es natürlich nicht auf Anhieb.
Gib einfach Audi Studie China ein, dann findest du ihn sofort. Und wirklich, das Auto sieht aus wie jedes andere chinesische Elektroauto. Was da für ein Label vorne drauf ist, das ist vollkommen wurscht.
Das ist Jacke wie Hose, sagst du.
Jacke wie Hose. Steht
Audi. Auch der hat ziemlich viel Ähnlichkeit mit dem Eco 5, ne? Also von der Ioniq 5 oder Ioniq 6, so finde ich. Aha. Der geht so in die Ioniq-Richtung.
Du, was da auch immer draufstehen würde, das kann alles Mögliche sein. Macht das Audi.
Audi ausgeschrieben, ist ja geil. Okay, naja. Du, wir sind ja keine Marketing-Experten. Du bist ja.
Wir sind sowieso keine Experten. Wir geben nur unseren Senf dazu.
Wir sind schon Experten, aber also so eine Experten halt.
Ich weiß, wie du das meinst. Und jetzt werden alle nicken, die uns zuhören an der Stelle. Das sind vielleicht zwei Experten. Aber war jetzt nur ein Exkurs. Wir wollen uns sowieso nicht über neue Autos unterhalten.
Wir bleiben mal im Wolfsburger Konzern und gehen aber jetzt zu dem SR32.
Ah, da habe ich auch eine Geschichte.
Der 2002 war Markteinführung und da war ich jetzt wieder ein bisschen überrascht über den Preis. Ich dachte irgendwie, dass der kostet 31.950 Euro, hat er da, gab es ja schon Euro, ne?
2.1 wurde Euro eingeführt, genau, ja.
Also 64.000 Mark quasi und irgendwie hatte ich gedacht, dass der teurer ist. Ich weiß es auch nicht, warum. Also nicht falsch verstehen, ist das viel Geld?
Ich wollte gerade sagen, muss man inflationsbereinigt berechnen.
Inflationsbereinigt, ja, das war schon viel Geld, aber irgendwie hatte ich gedacht, dass er noch unverschämter gewesen ist. War er aber nicht. Newtonmeter, by the way, ist 320, also da hat er ein bisschen mehr Druck als die anderen, ne? und hat tatsächlich 3,189, also knapp 3,2 Liter mit schlanken 241 PS. Ist schon.
Wie viel hast du gesagt, hat er gekostet? 31.000?
31.900, also 32.000.
Okay. 50 dann Euro. Gucke ich doch mal einfach in der Zwischenzeit.
Was das inflationsbereinigt bedeutet.
Du kannst weiterreden. Ich muss mich hier konzentrieren.
Ja. Ja, Problem DSG, ne? Muss man sich, wenn man sich den holt, muss man sich das einmal angucken. Sonst ist man gleich wieder ein Tausender extra los fürs DSG. Aber ansonsten schon für einen Golf. Und damals dann in diesem Blau. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch mit dem B4, mit dem S4, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gab, weil der war ja auch blau, ne?
Ja, das war das gleiche Blau, meiner Meinung nach.
Ja, genau. Das, das habe ich nämlich auch, als ich die Zeitung heute durchgeblättert habe, habe ich gedacht, irgendwie gibt es da einen Zusammenhang. Ist mir vorher nie aufgefallen. Aber heute ist mir das aufgefallen. Und wenn ich, dann habe ich noch mal ein bisschen gegoogelt und er wurde ja tatsächlich oft im Blau. Also das war die Markteinführungsfarbe offensichtlich, ne? Ohne dass ich jetzt hundertprozentig weiß, aber hatte so den Eindruck. Und ja, spannendes Auto auf jeden Fall, finde ich, diesen also, Golf. Ich bin kein Golf, bin kein Golf-Fan, aber der, den finde ich schon irgendwie, den R32 finde ich schon irgendwie ganz cool.
Also dazu habe ich eine schöne Geschichte. Ja. Ich habe ein Praktikum bei Volkswagen gemacht im Vertrieb. Und da gab es einen Tag, wo eine Fahrvorführung mit diesem Auto halt war. Und ja. Mein damaliger Chef hat mich da mitgenommen. Man erlebt ja sonst nichts. Und wir waren auf dem abgesperrten Gelände und haben da so Fahrübungen absolviert. Und ich habe mich immer mit meinem Chef abgewechselt. Und der Tag wurde immer länger. Und dann haben wir irgendwann einen Slalomkurs gehabt. Und ich fahre da ganz normal durch den Slalomkurs durch. Und dann kommt der nächste hinter uns an und der fährt durch den Slalomkurs durch und wir waren alle schon ein bisschen angefixt, sage ich mal. Und was macht er? Macht eine Handbremswendung hinten. Also nochmal schön das Auto gedreht. Naja, kommt der nächste an hinten, sagt, was der vor mir kann, kann ich auch. Und ab da war dann der Spaß offen. Wir haben nur noch Mist gebaut mit den Autos. Wir haben nur noch Gips ihm, Handbremswendung, es musste qualmen, wir haben Donuts gedreht und mein Chef saß daneben und hat, mein damaliger Chef saß daneben und hat nur noch gelacht, weil das so wirklich eskaliert ist. Ja, also am Anfang alle noch so wie beim ADAC Fahrsicherheitstraining gesittet und ordentlich und dann haben wir halt gemerkt, was wir da für eine Knallbüchse unterm Hintern hatten und haben die Sau rausgelassen. Das hat so einen Spaß gemacht. Und ich habe selber einen Golf 4 auch gehabt, allerdings ganz kleine Motorisierung. Und das Auto hat mir sehr gut gefallen. Fuhr wirklich gut, anständige Verarbeitung, also ich weiß nicht, ob ein moderner Golf da noch rankommt. Zumindest funktioniert auch alles und nicht so wie beim aktuellen Golf 8, wo man auf Software-Updates warten musste und so weiter und so fort. Also ein gutes Auto, habe ich nur gute Erinnerungen dran.
Die Software-Thematik ist ja, ja eine neue Herausforderung. Ja, dann noch kurz zum Jaguar S-Type, den sie hier drin haben mit 3 Liter V6. Exklusiv Typ X200 Baujahr 2000, hat damals 81.000 Mark gekostet. Schon ein stolzer Preis, aber war eben auch noch ein echter Jaguar, würde ich behaupten. Zu dem Zeitpunkt, ne?
Ja.
Und ja, der hat auch knapp 3 Liter, 238 PS, 293 Newtonmeter, also besser als die sportlicheren Fahrzeuge, aber nicht gleichzusetzen mit dem Golf. Und war natürlich eine Stange Geld für das Auto damals. Aber man hat ja auch ein wirklich leistungsstarke, sehr bequeme Limousine bekommen. Ne? Also die, das, also selbst heute, ich bin letztens erst einen gefahren, wieder oder mitgefahren, besser gesagt, schon ein bequemes Auto, ne?
Wo bist du genau mitgefahren?
Ein bisschen schwammig. Beim S-Type. Oh, also genau, okay. Genau mit dem, der hier abgebildet ist. Ich weiß gar nicht, ob der Sechszylinder da drin war, das kann ich gar nicht sagen. Auch nur einmal vom Parkhaus runter in die Werkstatt.
Und das war aber Zufall jetzt, oder wie?
Das war Zufall, ja.
Okay.
Ja, ich bin ja mal auch hier und da unterwegs und dann kommt schon mal vor, dass ich in Autos sitze.
Der S-Type, der, wie gefällt er dir denn? Sagen wir es mal so.
Ja, es ist schon, ja, weiß ich nicht.
Ist so ein bisschen aufgesprungen auf das Vier-Augen-Gesicht von der Mercedes E-Klasse damals zu der Zeit.
Genau. Ja. Wobei die, ja, weiß ich nicht, das haben die ja, das ist ja sehr klassisches Design, das haben sie ja schon immer. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbedingt so.
Ja, das haben sie schon immer, da hast du vollkommen recht. Und ich finde es auch mit dem Alter gar nicht mal so schlecht. Früher hat er mir nicht gefallen, aber der gefällt mir natürlich vor allen Dingen in dieser scharfen Version, wenn er vorne im Kühlergrill diesen Maschendraht drin hat, dann sieht er auch richtig gut aus. Aber ich musste mich erst dran gewöhnen. Also ich bin nicht von Anfang an warm geworden mit dem Auto.
Nee, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso, ja. Aber ich finde ihn jetzt nicht so, finde ihn nicht so verkehrt. Nee.
Ja. Ja, und welches ist jetzt dein Favorit?
Der R32.
Ja, sehr gut. Und selber auch mitgefahren oder nur jetzt vom Papier?
Ich bin selber noch nicht gefahren. Ich bin mitgefahren, weil die Mutter einer Klassenkameradin meiner Tochter damals so einen hatte. Da bin ich mal mitgefahren. Aber ich bin hier nicht selber gefahren. Nee. Aber ich glaube, der ist gut.
Ich habe, wie gesagt, nur gute Erinnerungen. Ist eine schöne kleine Büchse. Ja. Ein kleiner
Kabel. Ja, hier ist noch ein bisschen eine Reportage über einen Kiesplatz drin. Das ist ganz amüsant. Da gehen so mehrere Autos. Fühl dich frei, steht da oben drüber. Das ist nochmal ein Bericht über so einen Kiesplatz, genau. Dann Rost stoppen, das ist ja immer ein Thema. Nochmal, dann haben sie ja hier so ein bisschen die Preisübersicht drin, ne? Was sie ja immer drin haben, Bauzeit gepflegt mäßig, ne? Das finde ich auch immer ganz spannend. Da ist auch ein Bitter Diplomat CD drin, was ein sehr schönes Auto ist, wie ich finde, obwohl die Basis Opel ist, aber das so an ein Foto von dem, ja. Bitter gibt es ja nicht so viele, ne? Da wurden ja irgendwie nur, also. CD weiß ich jetzt gar nicht, wie viel von dem gebaut wurden. 238 oder 298 oder irgendwie sowas, ne? Das gibt es übrigens ein Nürburgleder ist da drin, also ein Büffelleder zum Teil. Eine sehr, sehr hochwertige, schöne Innenausstattung, muss man sagen.
Ist da drin. Der Bitter CD ist doch auch so ein Keil, oder?
Ja.
Das sieht ist
eher
ja nicht
aus wie ein italienisches Auto.
Weil es gibt ja auch Bitter, wo du sagst, ist ein Opel mit einem anderen Logo.
Ja, na, der hat ja nur drei gemacht. Der hat den CD gemacht, der hat dieses Coupé, wo er ganz wenig von, also dieses Cabrio, wo es nur ganz wenig von gab, und dann hat er noch einen anderen Opel genommen.
Hat er nicht auch einen Ascona gemacht?
Ich glaube, es gab nur drei Bitter.
Okay.
Der war ja Rennfahrer, ne?
Das ist ja bitter, dass es nur drei davon gab.
Würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber so in der Art. Aber da sind unsere Zuhörer ja herzlich willkommen. Vielleicht hört ja ein Bitter-Club-Fan mit. Also der im Bitter-Club, es gibt ja einen Bitter-Club. Vielleicht hört da ja einer von zu und dann kann er da uns mal aufklären, wie viele Autos von welcher Serie und wie viele es überhaupt gab eigentlich. Genau.
Also ich weiß, es gibt auch ich sag mal modernere aus den letzten 10 Jahren, die dann auch das B vorne als Logo haben im Kühlergrill.
Das ist Bravo.
Die sind dann wirklich wie einfach nur Opel mit einem anderen Badge halt vorne.
Die kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Das ist so, was ist das, Vectra
oder so? Er hat doch mal aufgehört, er hat doch diese drei Autos gemacht, da war er so semi-erfolgreich mit, er war ein sehr erfolgreicher Rennfahrer, aber dann hat er doch irgendwann, hat er doch das mal gelassen, oder nicht?
Also, pass mal auf, ich gucke gerade, was das für einer ist. Faible für die Marke mit dem Blitz. Insignia. Der Opel Insignia. Und das ist kein altes Auto.
Es gibt den Insignia als Bitter?
Zumindest mit dem Bitter-Logo. Ich weiß nicht, ob das bloß eine Studie war, aber gibt es definitiv.
Ich dachte, er hätte irgendwann aufgehört.
Verschlucke ich mich glatt. Mensch. Nee, den gibt es definitiv. Aber wie dem auch sei, der CD.
Also gegründet ist 71, jetzt muss ich mal gucken hier. Bitter Auto Motive GmbH, gegründet 71 in Ennep. Oh, jetzt ist hier was drüber gepoppt. Wie heißt der Ort? Ennepetal. Von Erich Bitter, genau. Und die haben gemacht den CD, den SC, den Vero, den Insignia 2010. Ja, tatsächlich.
Siehste?
Opel Adam, Opel Mokka und Opel Cascadei bei Bitter.
Na, siehste, der hat schon auch modernere Autos gemacht. Da frage ich mich natürlich, was hat er dann gemacht? Also der CD ist ja eigenständige Karosserieform etc. pp. Aber wenn er jetzt
ja, modern... Der ist ja von dem Opel Kadett, ne? CD, weißt du?
Ah, die Basis ist ein Kadett?
Die ersten, der CD hatte die 8-Zylinder V-Motor vom Chevy Opel Diplomat. Also der Diplomat ist Hubraumleistung.
Ne, der Motor ist vom Diplomat. Ja.
Die ersten Fahrzeuge waren Fließheck-Coupés auf der technischen Basis des Opel Diplomats. Der CD. Genau. Und der SC war der Nachfolger vom CD. Früher präsentierte er wieder SC. Und das war der Opel Senator A. Genau. Und dann der Vero. Der Vero ist ein optisch-technischer Holz. Holden Statesman, Baureihe WM aus Australien. Achso, das ist ein Holden, haben die dann gemacht.
Was ja auch wieder dann zu GM und Opel gehört.
Mit GM gehört, genau.
Das Holden, also auf alle Fälle ein cooler Designer und der CD, das ist ein schönes Auto. Erich Bitter heißt er, ne?
Erich Bitter, ja.
Erich. Gut gemacht.
Ja, der Bitter CC ist definitiv ein schönes Auto. Also das ist schon, ja.
Sehr
und
gut.
Und ein großes Auto auch, ne? Also viel Platz drin und alles, ne?
Ich bin noch nie in einem Bitter gefahren. Das ist sehr bitter.
Gefahren auch nicht, drin gesessen habe ich schon ein paar Mal, weil, wie gesagt, da ist Büffelleder drin und da werde ich dann immer mal...
Was ist das Besondere an Büffelleder?
Zu Rate gezogen. Was vom Büffel, ne? Auf dem Boden, wenn ich so gelacht.
Sehr schön.
Ja, nicht von der
das
Kuh.
Das Besondere halt, ne? Büffelleder ist, es ist vom Büffel.
Das ist Büffelleder und es ist offenporig, also es ist keine Farbe oben drauf. Das ist ein naturbelassenes Leder, was eigentlich sinnfrei ist im Auto, aber bei so einem Auto. Und man hat da sehr detailverliebt gearbeitet. Also man hat wirklich ziemlich viel mit Leder bezogen, was man heute so nicht mehr machen würde. Man hat da sehr viel Energie reingesteckt. Ein luxuriöses, sportliches, elegantes Fahrzeug zu machen. Das ist der Bitter CD.
Also, das ist denen gelungen.
Ja, das ist denen gelungen, genau. Aber es ist halt nicht gelungen, so viele zu verkaufen, dass es dann richtig zur Sache ging, ja.
Tja. Wie gesagt, ich mache jetzt nicht nochmal das Wortspiel, dass das bitter ist.
Ja, dann haben wir den Martha hier noch, ne? Da, das ist halt eine Reportage über die Restauration dieses Fahrzeuges.
Das ist dieser tropfenförmige, ne? Also Strom. Ach nee, Quatsch, jetzt bin ich falsch. Du meinst den Rancho.
Den Talbot Martha, Rancho, genau.
Der aussieht wie ein Geländewagen, aber
naja, das sieht
kein
aus wie
Geländewagen ist.
Der sieht aus wie so ein R4 oder Engo oder so.
Nee, der ist der Vorläufer des SUV in meinen Augen.
Ach, danke. Sag mal.
Ich weiß, wie der Rancher aussieht. Das ist der Vorläufer vom SUV.
Das ist doch nur ein cool aussehender
Känguru.
Känguru. Nee. Oder nicht?
Nee.
Von der Verarbeitung her ist er auch nicht so weit davon entfernt.
Ja, das, da bin ich sofort dabei. Aber allein so diese Doppelscheinwerfer vorne, die er hat, also wie so Zusatzscheinwerfer, dann hat er.
Ja, das stimmt. Ja, der sieht ja auch cooler aus. Also das ist ja außer Frage.
Gut,
ja,
dann hat er auch Verbreiterung.
Dieses Stufenheck, wie der Defender früher hatte.
Dann diesen Sonnenschutz vorne dran, dann auf dem Dach ein Gepäckträger, bevor das Dach hinten dann höher wird und so.
Ja, genau.
Das
ja,
ist ein,
der war schon, der
das
war
ist ein Coupé-SUV. Cool. Das ist der Vorläufer vom Coupé-SUV.
Coupé-SUV.
Also,
warum macht man sowas eigentlich? Warum baut man SUVs und macht dann ein Coupé draus?
Ja, das, weil es dumm ist. Weil es einfach nur dumm ist.
Da kann ich nichts mit anfangen, ne, muss ich sagen. Nee.
Du meinst so X6, GLC und solche Geschichten.
Ja, BMW hat damit angefangen. Die sind schuld.
Ja. Und der X6 war für ein bestimmtes Klientel, sage ich mal.
Und dann gab es den GLE Coupé.
Ist ja bescheuert.
Und da bin ich bei Mercedes mal abgeholt worden, auf dem Mercedes-Werk mit dem GLE Coupé. Und habe ich gesagt, Mensch, ihr habt ja auch einen X6. Da war ich kurz davor, dass ich laufen musste.
Aber das ist so bescheuert. Man kauft sich ein Auto, was ein SUV, Sports Utility Vehicle ist. Also sprich, ein Auto, wo ich viel Zeug reinpacken kann. Einen hochgelegten Kombi. Und dann kopiere ich mir hinten das Heck, sodass ich da gar nichts mehr wirklich großartig drin transportieren kann. Also dümmer geht's nicht. Wirklich. Bin ich überhaupt kein Fan.
Nee, ich auch nicht. Ich würde es jetzt nur nicht so klar formulieren.
Wie so drastisch.
Aber es gibt ja nun mal, Geschmäcker sind verschieden und ja.
Ja, das ist auch klar. Das ist nur meine private Meinung. Für mich persönlich.
Aber wenn ich jetzt hier die Creme 21 Bericht durchgehe und dann bleiben meine Augen an einem Porsche 911er Cargo Van stehen, dann der auch damit gefahren ist. Wie gesagt, auf Insta gibt es die Fotos.
911er? Nein, das ist ein 944er.
Da steht 911.
Das
hier
ist
steht, hier steht buntes Creme Poré. Abschluss in Gießen. Ein Sesamstraßenbewohner schaut vorbei und der Porsche 911 Cargo Van am Start.
Das ist aber kein 911, die Rücklichter sind vom 944.
Das ist geschrieben, ne? Du hast recht.
Die Rücklichter, das sehe ich doch.
Aber bleibt doch hässlich, ne?
Das sehe ich ja doch bei der schlechten Auflösung deiner Kamera.
Ich glaube auch, es ist ein 924, weil der hat ja die
944, ist ein 944.
944, genau, weil er die Klappen vorne hat, die Lampe, die ja immer gut sind, hast du gesagt, wenn noch. Ne? Es kommt am Ende dann doch aufs Auto drauf an.
Und den finde ich schön. Das ist doch viel schöner als ein, also du vergleichst hier Äpfel mit Birnen, als ein SUV-Coupé. Kannst du auch nicht vergleichen.
Nein. Schön ist das hier. 964. 911.
Ja, da bin ich sofort bei dir. Ist ja gar keine Frage. Das ist halt ein Elfer. Aber ein 944er als Shooting Break kann man machen.
Hier ist auf jeden Fall nochmal ein großer Bericht über den 964 auch drin. Also ist auch vollgepackt, die Zeitung. Viele Informationen darüber. Die gehen auch den Coupé, Targa, Cabrio und den Speedster durch. Werbung ist hier auch ein bisschen drin. Da gibt es noch ein paar Power-Kombis. Also da haben sie hier den 300er, ne, den Chrysler 300er und den M5. Den E60, den vergleichen sie nochmal miteinander mit ein paar anderen. Also dann noch ein Alpina B3 haben sie noch drin. Und also das ist eine ganze Menge. Du warst ja gerade bei Mini. Ne?
Du, wenn wir gerade bei verrückten Autos sind.
Na, verrückt weiß ich nicht, aber
944 Cargo Van. Gehen wir mal zu dem bitte zurück. Ich habe ja hier bei mir in der Zeitung den Audi V8, den Vorgänger des A8.
Ich soll zu dem 944 zurückgehen?
Nee, thematisch. Nicht rumblättern, sondern das ist ja ein Auto, was es so nicht gab. Das ist ja eine Sonderanfertigung.
Ja, ich muss ja nochmal trotzdem zurückblättern, damit ich nochmal die volle Anmutung.
So, ich gehe jetzt mal und mache mal einen Vergleich. Der ja. Audi V8, den gab es nur als Limousine, ist der Vorgänger vom Audi A8.
Ja.
Der Vorstoß von Audi in die Oberklasse. Der ja. Angriff auf S-Klasse und 7er.
Ja.
So. Und ich habe dieses Auto wiederholt als Kombi gesehen. Es gibt Umbauten des V8 zum Kombi.
Ja, ich weiß, der König von Brunei hat ja ein paar davon.
Da weiß er jetzt mehr als ich, aber das ist doch genauso. Also gab's nicht, macht aber Sinn.
Gab nicht, macht aber Sinn.
Naja, also wurde nicht angeboten vom Hersteller, aber genauso wie ein 944 Shooting Brake macht doch auch die Oberklasse Sinn als Kombi.
Ich glaube, dass sie die haben den V8 schon im Werk gebaut, genauso wie sie die S-Klasse damals für den Brunei-König als Kombi gebaut haben.
Ja, aber nicht in Serie angeboten.
Serie nicht, sind natürlich Sonderfahrzeuge.
Ja. Glaube ich auch nicht, dass das im Werk gemacht wird, sondern das Werk gibt das irgendwo in Auftrag. Ja, wie auch immer.
Manufaktur oder was weiß ich, wie das dann heißt. Ne? Also da gibt es dann schon Abteilungen, die sich dann um solche Spielereien kümmern. Ne? Die bauen den Maybach ja auch nicht auf dem Band.
Aber das so ein Auto macht Sinn in meinen Augen. So eine Oberklasse als Kombi ist der Vorläufer von einem SUV. Ja, so ein GLS.
Eigentlich aber mein Auto, wo der Krümmer kaputt ist bei dem Grand Wagoneer. Das ist ja der Grandpa der SUVs.
Da hast du vollkommen recht. Da ist der Krümmer kaputt. Was passiert?
Weiß ich nicht. Ein bisschen warm geworden im Kleinen.
Oh Mann. Das ist nicht schön.
Nee.
Das heißt, du fährst ihn auch nicht?
Im Moment fahre ich ihn nicht, nee. Aber jetzt kommt ja eh der Winter. Da kann man ja auch
nicht. Das stimmt.
Mit einem rostanfälligen Fahrzeug sollte man vielleicht.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Und dann kommen wir jetzt, also du hast eine tolle Brücke geschlagen, zum W108, beziehungsweise ja. 109.
Ja.
Motor Classic, Dezember 24, 6,50 €. Also, W108, der Vorgänger der S-Klasse.
Ja.
Darf offiziell nicht S-Klasse genannt werden. Den gab es in zwei Ausführungen, in der kurzen Ausführung und in der langen Ausführung. Die lange Ausführung 10 cm länger.
Hat Mercedes was dagegen, den S-Klasse zu nennen, oder?
Mercedes sagt ganz offen, ganz, ja, in ihrer Historie, erster W116 war die erste S-Klasse. Der 108er nicht. Aber nichtsdestotrotz, der 108er war ja ein Oberklassefahrzeug. So.
Ja.
Die langen Version. Die gibt es sowohl als 108er als auch als 109er. Als 109er heißen sie dann 300 SEL und haben verschiedene Motorisierungen. Und es gibt aber auch ein 108er, der die Karosserie des 109ers hat. Das ist dann der 280 SEL.
Ja, das wissen aber viele nicht.
Genau, das wissen viele nicht. Die Autos sehen ja auch identisch aus. Es ist ja letztendlich die gleiche Karosserie. Im Innenraum gibt es Unterschiede, da ist natürlich der 109er als 300er noch eleganterer, mit ein bisschen mehr Chrom etc. ausgestattet, aber das Coole ist halt, und das wird hier so schön beschrieben. Schöne
Gardinchen, ne? Gardinen hinten.
Weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen, ehrlich gesagt, beim 109er. Kann sein, weiß ich nicht. Aber das
ist erst beim 116er, dass die Gardine da hinten ist.
Kann sein. Ich weiß es nicht, beim besten Willen. Aber hier wird es halt schön beschrieben, das Auto haben sie sich ausgeliehen von Mercedes Classic und schreiben dazu, dass der damalige Chefredakteur der Automotor und Sport, Heinz-Ulrich Wisselmann, dem Mercedes-Entwicklungsingenieur Wachsenberger gesagt hat, ich zitiere, Wachsel, du wirst langsam alt, ihr baut lauter langsame Autos. Und aufgrund dieser frechen Aussage des Automotor- und Sport-Chefredakteurs hat Erich Wachsenberger Folgendes gemacht. Er hat sich einen verunfallten W111 genommen, also sprich die Coupé-Variante, hat sich die Rohkarosse davon genommen und hat den 6,3 Liter V8 aus der 600er, dem Grosser, reingesetzt. Also der Luxuslimousine, die Mercedes zum damaligen Zeitpunkt hatte. Viele Staatsoberhäupter, Könige etc., Rockstars haben 600er gefahren. Und der hat diesen beeindruckenden Motor mit der Bezeichnung M100 gehabt. Und das sind echte 6,3 Liter Hubraum aus dem V8 mit ganz beeindruckenden Fahrwerken. Und der hat das halt klammheimlich in diesen Prototypen eingebaut. Das ist natürlich alles aufgeflogen. Schon in der ersten Nacht wird hier geschrieben, wo sie mit dem Auto dann rumgefahren sind zu Probefahrten. Aber der Mercedes-Vorstand war so angetan, dass sie gesagt haben, der schmarre mal. Und dann haben sie den 300er SEL in Form des W109 auf die Reise geschickt und haben dort diesen Motor eingebaut. Also ganz kurz mal zum Vergleich, weil du ja auch heute sehr, sehr technisch unterwegs gewesen bist.
Also quasi ein S63.
Ein S6.3, also wirklich, ja, wie du sagst, ne, daher kommt das ja. Wenn wir hier heute noch so S63, G63 hören, das stimmt ja alles nicht mehr. Die haben ja keine 6300 Kubikzentimeter Hubraum, sondern die haben ja weniger. Aber ja, da kommt die Bezeichnung her. Und der hatte sage und schreibe 250 PS gehabt. Und jetzt reden wir also von Ende der 60er, Anfang der 70er. Das war eine echte Granate von 0 auf 100 in 6,5 Sekunden. Der hat also wirklich alles stehen lassen, was es da halt so gab. Und das war der absolute, ja, wie es hier so schön heißt, auf dem Titel Luxus und Leistung. Besser kannst du es nicht beschreiben. Hat eine geringe Stückzahl, 6500 Stück roundabout. Und ja, daneben gab es halt noch den 300er SEL mit der 2,8 Liter Maschine, den 3,5er, den 4,5er, aber der 6,3er war halt das absolute Topmodell. Und der wird hier ausführlich dargestellt. Auch mit Technikcheck und die Preise heutzutage. Und ich muss sagen, gar nicht so teuer für so viel Leistung, die man da bekommt. Hier steht Zustand 2 heute für 67.000 Euro zu haben. Und da ich ja das Auto nicht mit dem Motor, aber mit der Ausstattung, sage ich mal, fahre, das ist absolut alltagstauglich. Ja. Du hast ein super Fahrwerk, du hast eine tolle Rundumsicht, du merkst eigentlich nicht, dass du in so einem alten Auto fährst. Und ich habe ja noch die Stahlfederung drin. Das ist bei den 108ern der Fall. Was ich heutzutage als Vorteil ansehe, weil die Luftfederung, die du beim 109er hast, die mag zwar technisch besser sein, aber die ist natürlich auch kostenintensiv zu reparieren. Und wartungsaufwendig. Ja? Und da ist dann die Variante mit Stahlfedern natürlich, finde ich, praktikabler. Aber wer sich einen 6,3er kauft, dem ist es dann am Ende des Tages wahrscheinlich auch wurscht. Also ein bildhübsches Auto. Unterscheidet sich übrigens, wenn man drin sitzt, vom 108er ganz einfach. Du hast zwei Rundinstrumente. Tacho und Uhr und, nicht Tacho und Uhr, Tacho und, was ist
denn das? Drehzahl, ne, wahrscheinlich.
Bitte?
Tacho und Drehzahl? Oder
nee, nicht? Eben nicht, ich überlege. Es ist Tacho und Multifunktionsanzeige, sage ich mal, wo du Temperatur, Tankinhalt und Öldruck hast. Ja, also rechts hast du Geschwindigkeit, links hast du die drei Instrumente, aber zusammengefasst in einem kreisrunden Instrument. Und dann hattest du in der Mitte beim 108er davon eine kleine runde Uhr. Und an der Stelle sitzt beim 6,3er der Drehzahlmesser. Also du hast einen viel kleineren Drehzahlmesser als den Tacho dann im Vergleich dazu.
Ja, als üblicherweise, okay. Ja.
Und wirklich ist ein cooles Auto. Der Bericht ist schön gemacht, auch mit den Schwächen, die halt da sind, Schwachpunkte. Aber wer heutzutage so ein Auto noch hat, da sind die mit Sicherheit alle.
Sag mal, welche Zeitschrift, was kostet die?
Die Zeitschrift ist die Motor Classic, kostet 6,50.
Ah, okay.
So. Und dann haben sie halt im Vergleich noch andere Fahrzeuge. Da sind wir dann auch wieder beim Jaguar. MK7, ich würde mal sagen, Vorläufer von deinem S-Type, ein bisschen größer vielleicht, den V8 von Audi und darüber hinaus noch ein Chrysler LHS, hat mich jetzt nicht so interessiert, und der Maserati Quattroporte. Auch spannend.
Ja, ist ein spannendes Auto.
Weil der toll aussieht, aber ich glaube, ich habe es jetzt nicht hier gelesen, aber habe das so in Erinnerung, dass die Maserati ja immer Probleme hatten mit den Turbos. Ne, das war doch ein Biturbo.
Ich glaube, die haben nicht nur Probleme mit dem Turbo. Das ist einfach ein...
technisch halt wieder dann Italiener. Ne?
Ja.
Ja. Aber ich habe bei Maserati immer im Hinterkopf gehabt, beim Quattroporte insbesondere, dass
aber das bleibt ein cooles Turbos, Auto, ne?
Anfällig sind.
Bleibt ein extrem cooles Auto. Das ist einfach so, finde ich. Also das ist schon sehr, sehr schönes Auto.
Ja, definitiv. Hat auch tolles Leder, sehe ich gerade auf dem Foto. Aber ich habe es hab's nicht weiter mir angeschaut. Ja, jetzt ist die Zeit quasi auch schon rum, dass ich jetzt hier nicht großartig über die anderen Artikel oder auf die anderen Artikel eingehe.
Ja, soll ja auch...
ihr müsst sie euch einfach kaufen, so ist das.
Genau, soll ja auch Spaß machen, dann selber zu lesen. Und wenn die Zeit rum ist, ist sie rum und dann tschüss, ne?
Ja, ganz so schlimm ist es noch nicht. Eine Sache gab es noch, weil ich sie gerade auch hier nochmal sehe.
Das war Spaß, hoffe.
Die wollte ich noch kurz ansprechen, und zwar, man muss ja einfach bloß Ideen haben, ne? Es gibt hier eine Doppelseite, viele schöne Gaben, also was kann man zu Weihnachten alles Schönes schenken, von Modellautos, Uhren, Werkzeug, nack. Alles drin, schöne Sachen für Leute, die Autos lieben. Und dann haben sie halt gesagt, gibt es hier jetzt auch einen Hersteller von Fußbodenbelägen, der traditionelle Porsche-Muster, und ich bin der Meinung, das ist nicht nur Porsche, das ist auch Mercedes, auf Fußboden druckt. Also du kannst dir jetzt einen Vinyl-Fußboden zum Beispiel mit Pepita-Muster oder Pascha-Muster, das wäre dann Porsche halt jeweils, oder auch mit einem Schottenkaro holen und kannst dir dann entweder dein Wohnzimmer oder halt auch deine Garage damit auslegen. Und das fand ich sehr, sehr lustig.
Ja, Garage wahrscheinlich eher.
Ja. Manchmal ist ja auch die Garage das Wohnzimmer, muss man ja auch sagen. Gibt's auch.
Ja. Ich habe heute erst mit jemandem ein bisschen länger drüber gesprochen, dass in Amerika wird das immer mehr Trend, ist ja schon schon die Garage mehr ein Thema gewesen. Das habe ich jetzt auch wieder auf der SEMA gesehen, und da gibt's jetzt jemand, der bietet Garagendesign an, also der hilft dir dabei, deine Garage dann funktional und schön einzurichten. Ob das auch mehr ein Trend wird. Und da waren wir der Meinung, wir glauben schon, wobei mehr der Fokus wahrscheinlich auf Funktionalität, weil wir ja nicht so viel Raum haben, dann muss man das irgendwie ein bisschen besser unterbringen, sodass die...
Ich hoffe doch aber, dass dann das nur für Verbrennerfahrzeuge gilt, weil du möchtest ja nicht wirklich ein E-Fahrzeug in die Wohnung stellen.
Nicht in die Wohnung, in die Garage.
Oder in die Garage dann. Ich sag nur Thema Brandgefahr.
Naja, das ist ja alles relativ.
Du, ich habe das heute gehabt, Thema Elektrogeräte, akkubetriebene Elektrogeräte bei unserem Unternehmen. Dafür muss jetzt ein, wie hieß denn das, Batterieschrank angeschafft werden, in dem die Akkus gelagert und geladen werden, weil der feuerfest ist.
Ah, okay.
So, also das heißt, die Industrie hat sieht die Problematik, dass Akkus sich selbst entzünden können, wie auch immer, dass es also eine Brandgefahr gibt, und die müssen gesondert gelagert werden. Egal, was es ist, ob das der Schlagschrauber ist oder der Akku vom Dienstfahrrad, der da gelagert wird oder was auch immer.
Okay. Na gut, bevor wir über Elektroautos reden, möchte ich mich herzlich bei dir bedanken für die heutige Folge. Und dann haben wir ja zweimal Motor Classic quasi. Du die Classic-Abteilung und ich die Youngtimer. Na, passt ja auch besser zu uns.
Ja, diesmal aus einem Verlagshaus, ist doch gut.
Zu unserem Alter.
Ja, das habe ich schon verstanden. Muss nicht noch drauf rumhacken, dass du der Youngtimer und ich der Oldtimer bin. Ich hab's verstanden.
Ja, Und
angekommen. Ich wollte noch mal für dich singen, aber ich glaube, das hast du dir jetzt hier an der Stelle.
Das habe ich mir definitiv nicht verdient, wenn ich so frech bin. Ne? Wenn ich, man muss das Alter auch respektieren.
Ich glaube ja einfach nur, du bist müde, weil es einfach verdammt spät ist, wo wir hier wieder aufnehmen und du musst ins Bett, während ich hier noch Quell des Lebens bin. Ja,
ja, das kann sein. Also ich habe da auch noch ein bisschen, meine Ausrede ist Jetlag.
Okay, also vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Auch dir ganz lieben Dank für diese unterhaltsame Stunde. Und abschließend nochmal unser Hinweis, wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert uns. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir in die Algorithmen der Podcast-Player eurer Wahl nach oben gespült werden. Also lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, abonniert uns, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir freuen uns vor allen Dingen auch, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören.
So machen wir das. Vielen, vielen Dank.